Grüezi miteinander. Freue mich, dass ich hier da sein darf. Ich bin gestern aus der Schweiz zurückgekommen. Ich war noch kurz da, musste mein Diplom abholen und ich hoffe, dass nicht zu viel Schweizerdeutsch jetzt in meine Predigt reinkommt, damit ihr auch was versteht. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, dass ich heute meine erste Predigt halten kann. Es war ja nicht geplant ursprünglich. Und ich habe mir auch gedacht, soll ich die Predigt vorbereiten, weil ich darf ja eigentlich noch gar nicht arbeiten. Aber ich habe dann mich entschlossen, doch die Predigt vorzubereiten und habe gedacht, über was predige ich? Guck mal ins Kirchenjahr und dann habe ich gedacht, doch, das ist wirklich ein tolles Thema. Und zwar geht es heute um die Gnade Gottes. Und ich möchte gleich mit dem Vers beginnen. Ich muss die Technik bitten. Für mich, ich habe keinen Stick, aber ich habe nur so wenig Folien, deswegen wird es kein Problem sein. Wir lesen aus Galater 2,16. Weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht durchs Befolgen des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Weil durchs Befolgen des Gesetzes wird kein Mensch gerechtfertigt. Bevor ich beginne, möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, großer Gott, heiliger Herr über Himmel und Erde, wir danken dir für das Vorrecht, dass wir heute Vormittag zusammenkommen dürfen und vor deinen Thron treten dürfen. Wir haben es nicht verdient, aber du hast es uns geschenkt. Danke, dass du uns begegnen möchtest, dass du jedem Einzelnen ein Wort hast. Und wir bitten dich, dass du uns offene Ohren und offene Augen und offene Herzen für dich schenkst. Heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, ich habe mich gestern noch ein bisschen vorbereitet und war ein bisschen kreativ. Und heute Morgen habe ich gedacht, hoffentlich vergesse ich den Kleber nicht. Den habe ich dabei. Nur dummerweise habe ich alles andere vergessen, also die Zettel nicht mitgenommen. Und deswegen wird es leider doch nicht so kreativ, wie ich es geplant habe. Trotzdem, ich habe leere Zettel mitgenommen. Schon mal gut. Vielleicht kann ich da trotzdem noch was machen. Mal gucken, wie der Geist Gottes mich führt. Das Thema der heutigen Predigt ist kein anderes Evangelium. Ich habe den Ausdruck, kein anderes Evangelium, nicht selber erfunden, sondern der stammt direkt aus der Bibel. Der Predigttext, wie wir gehört haben, kommt aus dem Galaterbrief. Der Galaterbrief, der wurde ungefähr 40 nach Christus geschrieben und ist wahrscheinlich einer der ersten Briefe von Paulus, wahrscheinlich der zweite Brief vom Neuen Testament, der schriftlich geschrieben wurde. Also noch bevor die Evangelien verschriftlicht wurden, wurde der Galaterbrief geschrieben. Zu einer Zeit, 20 Jahre nach Christus Tod, wo viele Christen wahrscheinlich noch Jesus kennengelernt haben. Oder sie kannten zumindest jemanden, der Jesus kannte. Sie haben das Pfingstwunder erlebt. Sie haben die Wunder der Apostelgeschichte miterlebt. Und trotzdem muss Paulus ihnen einen Brief schreiben, wo es darum geht: Liebe Galater, ihr verfehlt das Evangelium. Er beginnt im ersten Kapitel und schreibt: Wie kann es sein, liebe Galater, dass ihr euch so schnell vernebeln lasst, dass ihr so schnell nicht mehr wisst, was eigentlich das Evangelium ist? Ihr habt das so gut gestartet. Und ich sage euch, wenn ein Engel des Himmels oder wenn ich, Paulus, euch ein Evangelium verkünden würde, dass nichts, das dem wahren Evangelium entspricht, der sei verflucht. Paulus braucht da hier sehr drastische Worte. Der sei verflucht. Wir würden es heute nicht mehr so sagen, wir wollen nicht fluchen, sondern segnen. Und trotzdem sagt Paulus, wenn ein anderes Evangelium verkündet wird als das einzig wahre Evangelium, dann begebt ihr euch unter einen Fluch. Paulus will uns darauf aufmerksam machen, wie wichtig das ist, was eigentlich die Kernbotschaft vom Kreuz von Jesus Christus ist, was das Evangelium ist. Die meisten von uns, die wissen, was das Evangelium ist. Jesus Christus ist gekommen und gestorben am Kreuz von Golgatha, damit wir, wenn wir an ihn glauben, sein Erlösungswerk annehmen, neues Leben bekommen und ein neues und Kinder Gottes werden können. Die Galater, die wussten das auch und trotzdem haben sie es nicht ganz gecheckt. Selbst Petrus, der Vorzeigeapostel, der Jünger Jesu, der 3 Jahre mit Jesus unterwegs war, der alles gesehen hatte, selbst Petrus hat es nicht ganz verstanden. Im Galater 2 muss Paulus ihn darauf hinweisen. Petrus, du verfehlst das Evangelium. Worum geht's? Petrus, er war ein Jude, kam plötzlich auf die Idee, hey, ein guter Christ, der muss sich beschneiden lassen. Und Paulus sagt, nein, 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 nein. Wir haben erkannt, dass der Mensch nicht durchs Befolgen des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Darum sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht durchs Befolgen des Gesetzes, weil durchs Befolgen des Gesetzes kein Mensch gerechtfertigt wird. Was hat dieser Text heute für uns zu bedeuten? Genauso wie die Galater sind die meisten von uns schon länger mit Jesus unterwegs. Interessanterweise ist die Christusgemeinde hier in Novo ungefähr 20 Jahre alt. Die Christenheit damals war auch ungefähr 20 Jahre alt. Sie kannten das Evangelium, wir kennen das Evangelium. Und trotzdem leben wir heute in einem Zeitalter, oder wie es Gerhard Mayer ausdrückt, wir leben heute in dem ersten Jahrhundert, nach dem ersten Jahrhundert, also nach der Zeit Jesu, das wieder so ist wie das erste Jahrhundert. Warum? Weil das Evangelium nicht nur in der Welt, sondern auch in der Christenheit ganz stark angegriffen wird. Und zwar hat das Evangelium 2 Feinde. Der große Kirchenvater Tertullian hat gesagt, genauso wie Jesus Christus am Kreuz zwischen 2 Verbrechern, zwischen 2 Dieben gekreuzigt wurde, so steht die Wahrheit sehr oft zwischen 2 Irrlehren. Und so steht auch das Evangelium zwischen 2 großen Feinden, die die Kraft des Evangeliums rauben wollen. Der erste Feind des Evangeliums ich hänge das mal hier hin, sieht man das? Ja, ein bisschen knapp. Okay. Stell dir einfach vor, es wäre links und rechts vom Kreuz. Jetzt wird es einfach mal 2-mal links vom Kreuz. Der erste große Feind, das ist der Relativismus. Der Relativismus sagt, das Kreuz ist ganz flexibel. Was ist schon Wahrheit? Ist doch alles nicht so schlimm. Wir alle machen mal Fehler. Der Relativismus versucht, alles ein bisschen klein zu reden oder schön zu reden. Der zweite Feind des Evangeliums, das ist der Moralismus. Der Moralismus sagt, doch, es gibt Wahrheit. Und es gibt ein gutes Leben. Und wir müssen uns anstrengen, um diese Wahrheit und das gute Leben zu ergreifen. Das Interessante ist, beide Feinde, die wollen gut sein. Der Relativismus sagt, wir sind doch alle ein bisschen gut. Jeder von uns ist gut. Ja, ab und zu eine Notlüge kann mal passieren. Das macht doch jeder, das ist nicht so schlimm. Ich bin kein Mörder. Ich bin kein Diktator wie Stalin oder Hitler, der massenhaft Menschen umgebracht hat. Ja, ist alles halb so wild. Der Relativismus, er betont die Gnade. Gott ist ein gnädiger Gott. Der schaut da über meine Sünden hinweg. Und der Moralismus, der will auch ein guter Mensch werden. Er sagt, ja, es gibt was Gutes. Und das ist die Wahrheit. Er betont die Wahrheit. Und wir müssen der Wahrheit folgen. Wir müssen uns anstrengen. Ich muss ein guter Mensch werden. Ich muss mich verbessern. Aufhören zu lügen. Aufhören zu betrügen. Er betont die Wahrheit und die Ordnung Gottes. Gott ist ein Gott, der sehr ganz genau schaut, was wir machen, wie wir leben. Und er nimmt das ernst. Er will so leben, wie es Gott gefällt. Der Relativismus betont die Freiheit. Der Moralismus betont die Ordnung. Der Relativismus betont die Liebe. Der Moralismus betont die Heiligkeit. Das Interessante ist, oder das Gute ist, beide haben Wahrheiten von Gott erkannt. Ja, die Gnade ist wichtig. Gott ist ein gnädiger Gott. Ja, die Wahrheit ist wichtig. Nein, Gott schaut nicht einfach so über alles hinweg, sondern er nimmt uns ernst. Unsere Entscheidungen nimmt er ernst. Johannes schreibt, in Jesus Christus ist Gnade und Wahrheit geworden. Ja, wir sind berufen zur Freiheit, aber ja, Gott hat auch eine Ordnung gesetzt, die heilsam und zielführend ist für unser Leben. Gott ist Liebe, aber Gott ist auch Heiligkeit. Jeder von uns hat eine Tendenz. Wir alle tendieren entweder in den Moralismus oder in den Relativismus. Und sehr oft haben wir nicht nur eine Schlagseite, sondern wir haben beide Schlagseiten. Je nachdem, wie es gerade passt. Das sieht man auch nicht nur unter der Christenheit, sondern auch in der Welt. Viele Menschen in der Welt, die sagen, ja, es kommt nicht darauf an, an welchen Gott man glaubt. Es ist doch alles nur einer Gott, ein Gott. Und wir alle kommen in den Himmel. Aber wenn es dann um politische Sachen geht, dann werden sie sehr schnell moralistisch. Frag nicht, was dein Vaterland für dich tut, sondern frag, was du für dein Vaterland tun kannst. Oder, ja, wann, wie oft fliegen wir mit dem Flugzeug umher? Wie viel Fleisch essen wir? Was unterstützen wir? Ich kaufe lokal. Ich unterstütze Entwicklungsländer. Und wir Christen, wir haben das auch. Ich habe kürzlich ein Statement gelesen von einem Mann, der hat geschrieben, die schlimmsten Christen sind die Christen, die glauben, dass sie gut sind. Warum? Ich selber war so einer. Naja, und ich habe mir so gedacht, okay, schön, du bist jetzt nicht mehr so ein Mensch, der glaubt, der gut ist. Du bist besser geworden. Du bist ein Besserer. Du weißt schon, dass du nicht mehr so bist wie die, die meinen, sie sind noch gut. Du bist schon gewachsen in der Heiligkeit. Der Moralismus und der Relativismus, diese beiden Feinde des Evangeliums, die eint etwas. Sie wollen gut sein und sie wollen ihre eigenen Regeln aufstellen, damit sie gut sind. Der Relativismus, der verniedlicht alle Regeln und sagt, es gibt keine Regeln, deswegen ist jeder gut, keiner macht was Falsches. Und der Moralismus, der setzt sich hohe Regeln, einen hohen Standard und versucht, diese einzuhalten. Ich hatte die letzten Woche sehr viele Gespräche mit Menschen, mit Christen, und es hat mich sehr bewegt, weil mir ist bewusst geworden, dass sehr viele Christen wirklich sehr stark in die eine oder andere Richtung tendieren. Den einen ist einfach alles egal. Sie leben, wie sie wollen und glauben, ja, Gott kümmert's nicht quasi. Gott ist schon gnädig. Und sie zerstören damit ihr Leben, weil sie nicht wissen, dass die heilsame Botschaft Gottes eben heilsam ist, guttuend, wohlbringend. Und dann habe ich ganz viele andere Christen getroffen, die so einen hohen moralischen Standard haben, dass sie es leider nicht schaffen, den selber einzuhalten. Einerseits schauen sie verachtungsvoll über andere Menschen hinab, weil diese diesen Standard nicht einhalten, und gleichzeitig verdammen sie sich selber, weil sie eben es nicht schaffen, weil sie eben immer wieder versagen. Und ich möchte heute eigentlich nochmal fokussieren, um was es wirklich geht. Die frohe Botschaft vom Evangelium ist eine wohltuende Botschaft für uns. Und eine Botschaft, die wir nicht nur einmal verstehen müssen, sondern die wir immer wieder neu erfahren müssen und begreifen müssen. Das Evangelium ist etwas, das unser Leben ganz durchdringt. Das Evangelium ist etwas, wo es nicht um uns geht, sondern es geht um Gott. Es geht nicht darum, wie wir sind, sondern wer Gott ist. Es geht nicht darum, wie wir leben, sondern was Gott gemacht hat in unserem Leben. Jesus Christus ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Liebe Freunde, es ist mir ein Anliegen, dass wir begreifen, dass es nicht darum geht, gute Menschen zu werden, gute Christen zu sein. Nein, sondern es geht darum, dass wir erkennen, dass wir völlig abhängig sind von Gott. Das Evangelium ist eine andere Botschaft als jede Ideologie in dieser Welt, als jede Botschaft in dieser Welt, als jede Religion in dieser Welt. Diese Welt sagt immer, streng dich an, werd ein guter Mensch, verändere dich. Oder du bist ein guter Mensch, es ist alles gut. Aber Jesus sagt ganz klar, und er ist ganz nah an der Realität und sagt, nein, wir alle sind Sünder. Du bist kein guter Mensch. Da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Ja, du bist ein Sünder. Ja, du hast versagt. Ja, aber es kommt nicht auf dich drauf an, sondern es kommt darauf an, was Jesus für dich gemacht hat. Meine Liebe zu dir ist bedingungslos. Wenn du gute Taten machst, wenn du auf die Straße gehst, den Leuten das Evangelium bringst, wenn du einem Hungernden Essen gibst, wenn du Geld spendest, ich habe dich da deswegen nicht mehr lieb. Nein. Meine Liebe zu dir ist jetzt schon unbegreiflich und unveränderlich groß. Wenn du wieder mal Pornografie konsumierst oder wenn du schlechte Gedanken hast über andere Menschen, wenn du lästerst, wenn du illegal Musik downloadest, wenn du Dinge tust, die dem Gesetz widersprechen, das Gott aufgestellt hat, ich habe dich deswegen nicht weniger lieb, sondern meine Liebe ist zu dir bedingungslos. Wisst ihr, der Moralismus und der Relativismus, sie zerstören die Gnade und die Liebe Gottes. Warum? Weil der Moralismus will sich Gnade erarbeiten und beim Relativismus, da ist die Gnade eigentlich klein. Wir sind ja alle gute Menschen. Gott muss gar nicht so gnädig sein. Aber das Krasse ist, dass Gott uns unsere Sündhaftigkeit klar vor Augen führt und zeigt, nein, du kannst nichts bringen, du kannst nichts machen, aber ich komme und ich begegne dir. Ich möchte kurz ein paar Anwendungen noch bringen, in welchem Lebensbereich von uns Christen das vielleicht auch wichtig ist. Es gibt Menschen, Christen, die fallen in eine Depression. Ich selber habe das erlebt. Es ist eine schwierige Zeit. Moralisten kommen auf dich zu und sagen, weißt du, wahrscheinlich gibt es in deinem Leben Sünde. Sünde, die du noch nicht bearbeitet hast, die du noch nicht Gott hingegeben hast. Du bist wahrscheinlich selber schuld. Du musst es bearbeiten. Dann wirst du wieder frei von Depressionen. Die Relativisten sagen, Sünde, das kann nicht das Problem sein. Gott liebt uns sowieso. Es ist alles in Ordnung. Es ist nur eine innere Einstellung. Du bewertest dich. Du bewertest dich falsch. Du guckst auf dich, auf dein Leben und du hast eine Moralvorstellung, die dich niederdrückt. Jesus sagt, natürlich ist Sünde verantwortlich für alles Böse. Vielleicht nicht unbedingt deine Sünde, die du gemacht hast. Vielleicht gibt es nicht so eine Sünde. Aber diese ganze Welt ist durchdrungen von Sündhaftigkeit. Und vielleicht hast du in deinem Leben versucht, unabhängig von mir gerecht zu werden. Vielleicht hast du versucht, ein guter Mensch zu sein und hast dich angestrengt und bist deswegen in einen Burnout gekommen. Komm, ich mach dich frei. Ich biete dir Gerechtigkeit an. Ich biete dir Heiligkeit an. Wie geht's mit uns mit sündhaften Gewohnheiten in unserem Leben? Vielleicht hast du eine Sucht in deinem Leben, die du nicht los wirst. Du weißt, es tut dir nicht gut. Du weißt, es schadet deinem Körper und auch deiner Seele. Vielleicht hast du, es kann Alkohol sein, es kann eine Kaufsucht sein, das kann Pornografie sein, das kann Kaffee sein, Zuckersucht. Es gibt ganz viele verschiedene Süchte, die uns plagen und wir wissen ganz genau, sie tun uns eigentlich nicht gut. Der Relativist sagt, ja komm, so schlimm ist jetzt Kaffee trinken auch wieder nicht. So schlimm, das Süßes zu essen die ganze Zeit, ist es auch wieder nicht. Es gibt andere Süchte. Ich meine, ich nehme keine Drogen. Ich nehme kein Heroin. Der Moralist sagt, wenn du diese Sucht nicht los wirst, dann kannst du vor Gott nicht bestehen. Du kannst nicht vors Kreuz kommen. Wenn du jedes Mal, wie heuchlerisch ist denn das? Du sagst, du willst es loswerden und gehst vors Kreuz und bist um Vergebung und am nächsten Tag machst du es genau nochmal. So kannst du nicht vors Kreuz kommen. Und beide Ideologien, der Relativismus und der Moralismus, halten uns davon ab, vors Kreuz zu kommen. Der eine sagt, ich habe es nicht nötig, vors Kreuz zu kommen. Und der andere sagt, ich kann nicht vors Kreuz kommen, weil ich so schlecht bin. Und Jesus sagt, komm her zu mir. Du, der du mühselig und beladen bist, der geplagt ist von der eigenen Sucht, von der eigenen Sündhaftigkeit. Ich will dich erlösen. Es kommt nicht darauf an, wie du bist, sondern wer ich bin. Wie geht es um unseren Selbstwert? Der Moralismus sagt, wer du bist und was du tust, das bestimmt deinen Wert. Bist du ein guter Mensch, ein anständiger Mensch, dann hast du auch einen Wert, auch vor Gott. Der Relativismus sagt, eigentlich ist Wert sowieso subjektiv. Jeder ist so viel wert, wie er glaubt, dass er wert ist. Jesus sagt, unser Wert ist nicht von uns abhängig, wie wir uns verhalten oder wie wir denken über uns, sondern unser Wert ist so viel wert, was Gott bereit war, für dich zu zahlen. Jesus Christus hat sein kostbares Blut gezahlt und dich freigekauft. Du bist so viel wert. Er hat alles gegeben für dich. Wie steht's um Gebet und Bibellesen? Der Relativismus sagt, ja, okay, ich weiß, Bibellesen und Gebet ist schon gut. Aber ich meine, eben, jetzt kommt ja nicht darauf an, ein guter Christ zu sein. Ist ja nicht so wichtig. Gott liebt mich trotzdem. Der Moralismus sagt, wenn du nicht betest und nicht Bibel liest, dann stimmt etwas in deinem Glaubensleben nicht. Und du bist kein richtiger Christ. Jesus sagt, Gebet und Bibel, ich will dir begegnen. Ich will mit dir sprechen. Ich will dich verändern. Komm ins Gebet, lies die Bibel. Nicht, weil du musst, sondern weil ich dir begegnen möchte. Wir haben momentan eine große Debatte in der Welt, in der Gesellschaft und in der Christenheit. Ja, auch sehr politisch, wie wir als Christen uns verhalten sollen. Was okay ist und was nicht okay ist. Was richtig und was falsch ist. Und sehr oft setzen wir den Standard so, dass es für uns passt. Die Sünde, mit denen ich Probleme habe, dort relativiere ich. Die Sünde, die ich nicht mache, dort moralisiere ich. Und ich bitte euch, und ich wünsche das für mich und für uns als Gemeinde, dass wir uns wieder fokussieren, um was es geht. Ich wünsche mir sehr, dass wir als Gemeinde die Wahrheit und die Ordnung Gottes wieder ernst nehmen. Nicht, dass wir gebückt als Christen unterwegs sein müssen, sondern dass wir die große Liebe und Gnade immer mehr begreifen können. Je schlechter ein Mensch ist, desto größer ist die Liebe Gottes, weil Gott sagt, du bist so schlecht, aber ich liebe dich trotzdem, bedingungslos. Und Paulus sagt, der große Paulus sagt, ich bin der Geringste unter allen Aposteln. Was für eine Haltung haben wir? Bin ich ein guter Christ? Oder bin ich mir bewusst, dass ich ein Heuchler bin? Bin ich ein Christ, der es begriffen hat? Oder bin ich mir bewusst, dass ich selbst noch auf der Suche bin? Satan, der Teufel, der Durcheinanderbringer, er möchte uns von einem abhalten, dass wir vors Kreuz kommen. Wenn alles okay ist in meinem Leben, muss ich nicht vors Kreuz kommen. Und wenn ich so schlecht bin, dass ich nicht vors Kreuz kommen kann, komme ich auch nicht vors Kreuz. Gott hat lieber einen Heuchler, der vors Kreuz kommt, als einer, bei dem alles okay ist und der nicht vors Kreuz kommt. Nach welchen Regeln lebst du? Nach deinen eigenen Regeln oder durch die Gnade von Jesus Christus? Setzt du Gottes Regeln so herab, dass du es locker schaffst? Oder bist du so unbarmherzig zu dir selber, dass du keine Chance hast, Gottes Gesetz zu befolgen? Der Mensch wird nicht gerecht durch sich selber, sondern wir werden nur gerecht durch Gott. Wir glauben an Jesus Christus und das ist Kern und Stern unseres Lebens, weil Jesus Christus der Einzige ist, der uns erlösen kann von uns selber, von unserer Sündhaftigkeit und von dieser Welt. Wir glauben an Jesus Christus, weil wir keine Chance haben, irgendein Gesetz zu erfüllen, nicht mal unsere eigenen Gesetze. Drehen wir uns um uns selbst? Wollen wir Selbstgerechtigkeit, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, Selbstvertrauen? Oder glauben wir an die Gerechtigkeit Gottes? Lassen wir unser Leben von Gott bestimmen? Lassen wir uns durch Gottes Geist verwirklichen? Vertrauen wir Jesus, dass er uns liebt und uns annimmt, wie wir sind? Ich möchte die Band einladen, jetzt nach vorne zu kommen und zu spielen. Wir wollen uns eine Zeit nehmen, wo wir uns nochmal überlegen, wo in meinem Leben verniedle ich die Sünde, dass ich nicht vors Kreuz komme? Und wo in meinem Leben setze ich die Sünde so hoch, dass ich nicht vors Kreuz kommen kann? Ich möchte jetzt noch beten zum Abschluss und danach haben wir eine Zeit der Stille. Jesus Christus, ja, ich danke dir für deine Liebe und Güte. Und ich danke dir, dass du am Kreuz von Golgatha für uns gestorben bist. Und dass es nicht um uns geht, sondern um dich. Dass es nicht darauf ankommt, was wir machen, sondern was du machst. Ob wir gerecht leben, ob wir gut leben, anständig sind zu unseren Nachbarn, nicht lügen, nicht fluchen, ob wir gesund leben, ob wir klimaneutral leben. So, danke, dass es nicht auf uns drauf ankommt, sondern auf dich alleine. Und Herr, wir wollen unser Leben dir ganz anvertrauen. Wir wollen nicht auf unsere eigene Kraft setzen, sondern auf deine Kraft. Nicht nach unseren Regeln leben, sondern nach deinen Regeln. Nicht auf uns schauen, sondern auf dich. Deine Botschaft ist heilsam, zielführend und sie wird uns erneuern. Bitte hilf uns, dass wir nicht das eine oder das andere abdriften. Amen.